Ich weiß nicht, ob ich heute stimmtechnisch gut durchhalte. Ihr merkt, die ist ein bisschen am Kratzen. Und hatte auch die letzten zwei, drei Tage viel zu viel gearbeitet. Gestern sitze ich im Auto in der Waschanlage, weil es war dringend zu waschen. Plötzlich klopft jemand und dann sagt er, der draußen steht, wollen Sie nicht wieder aus der Waschanlage rausfahren? Dann bin ich in der Waschanlage eingeschlafen. Ist mir auch noch nie passiert, aber da merkt man, man hat eindeutig zu viel gemacht. Es gibt ja so Themen, die lassen einen nicht los. Kennt ihr das? Immer wieder kreisen sich da Gedanken und so. Und so auch das, was heute so dran ist. Ich habe in der ab einen oder anderen Form immer wieder überall darüber gesprochen. Und mir war das so am Herzen und dann habe ich gesagt, ach Gott, das ist dann nur meine Gedanken, weil ich die nicht loswerde. Du musst mir was anderes geben. Aber ich kam nicht los. Meistens ist es ja so, man hat ja selbst noch damit am Arbeiten. Also es ist wieder mal eine Predigt, auch für mich. Das ist ja häufig so, sage ich euch ja immer wieder. Aber es ist einfach so, es ist keine Floskel. Du und ich, wir sind alle unterwegs auf unserem Lebensweg. Und manchmal haben wir ein Ziel und manchmal haben wir auch keins. Manchmal haben wir ein Ziel, aber kommen trotzdem nicht vorwärts. Ich denke an die Israeliten, die hatten ein Ziel, in das verheißene Land zu kommen. Und dann haben sie 40 Jahre Runden in der Wüste gedreht. Also manchmal nutzt einem das Ziel, manchmal nicht. Und manchmal hat man ein Ziel und während man läuft, merkt man, falsch. Bin ich richtig abgebogen? Irgendetwas stimmte nicht. Dann geht man zurück. Manchmal bleibt man einfach stehen. Aber im Inneren weiß man, Stillstand ist Rückstand. Nee, du musst dich bewegen, es muss weitergehen. Ich möchte heute mit euch über den guten alten Paulus sprechen. Vom Namen ist er uns bekannt. Und er hat auch die meisten Briefe in der Bibel geschrieben, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ihn so gerne tiefer emotional kennenlernen. Wie hat dieser Mann gefühlt? Wie hat er gelebt? Wie hat er gelitten? Wie hat er sich gefreut? Das ist ja ein wahnsinns interessanter, großer Mann, aber ich entdecke, ich kenne so wenig von ihm. Auch Paulus war unterwegs. Reisen war allerdings in der damaligen Zeit etwas schwieriger als heute. Ja, das war nicht so, wir steigen ins Auto und dann fahren wir mal schnell nach München runter oder sonst irgendwas. Ja, das musste geplant werden, das war teuer und es war immer auch eine Herausforderung. Paulus hat es trotzdem nicht gescheut, hat sich auf den Weg gemacht und ist gereist. Und wir treten heute mal rein in seine zweite Missionsreise. Da war also schon Erfahrung. Erfahrung ist gut und die meisten von uns halten sich auch an die Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben, weil das gibt uns irgendwo eine gewisse Sicherheit. Hat einmal funktioniert, dann wird es aber auch wieder funktionieren. Und der Paulus war unterwegs und er wollte, anders wie bei seiner ersten Missionsreise, die Schwarzmeerküste der Türkei bereisen. Da war er noch nicht und er dachte, das ist ja ganz interessant, schön ist das auch, ja, fahren wir mal hin. Ja. Und dann hörte er Stopp. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber scheinbar hat er keine Tickets gekriegt oder sonst was. Ja? Es ging nicht. Stopp. Naja, dann fahren wir halt dahin. So grob die Richtung zwar auch, aber ein bisschen südlicher. Wieder Stopp. Und er hat das probiert und probiert und probiert und hörte immer Nein. Das ist wie mit den kleinen Kindern. Wie oft müssen wir Nein sagen? Und Gott hat einfach Nein zu ihm gesagt. Naja, gut. Was ist, wenn Gott Nein sagt und wir gehorchen? Dann, okay, dann legen wir halt eine Pause ein in unserem Bewegungsdrang, oder? Und Paulus hat diese Pause in Troja eingelegt. Damals eine Weltmetropole. Und es gibt Schlimmeres, als in einer Weltmetropole eine Pause einzulegen, oder? Das war mit Sicherheit sehr, sehr angenehm. Und genau das ist der Punkt, den ich auch heute mal so rauskristallisieren will. Durchaus kann unser Leben angenehm sein. Aber da ist eine Sehnsucht, eigentlich ist jetzt das nicht das, was dran ist. Kennt ihr das? Und der Paulus in dieser Großstadt Troja, es muss doch was passieren, es muss doch weitergehen. Gott, ich wollte doch dein Reich bauen. Ja, es ist schön hier, danke, dass ich hier sein darf und. Und Gott schweigt. Sind die schlimmsten Zeiten im Leben eines Christen, wenn Gott schweigt. Aber es sind auch die schönsten Zeiten, weil unsere Ohren kriegen dann neue Hörgeräte, damit sie wieder was mitkriegen, was Gott wirklich sagen will. Nicht mein Wille, dein Wille, Gott, soll passieren. Und irgendwann redet Gott. Die Bibel sagt an so vielen Stellen, als die Zeit erfüllt war. Ich weiß nicht, warum Paulus da warten musste. Das kommt nie in den ganzen Texten hervor. Aber irgendwann, ich weiß auch nicht, wie lange er in Troja gewartet hat, irgendwann sprach Gott. Gott spricht so unterschiedlich. Manchmal durch Predigten, manchmal sind wir so gesegnet, dass wir Gottes Sprachrohr wirklich sind. Manchmal durch Träume, beim Paulus war es ein Traum. Er hat diesen Mann gesehen, der europäische Kleider anhatte und der gewunken hat, komm rüber. Und er sagte, gut, dann lassen wir Asien auf der Seite liegen und machen uns auf nach Makedonien, nach Europa. Also, zack, wo ist das nächste Schiff? Wo ist die nächste Stadt? Einmal rüber nach Neapolis, das heutige Kevala, wer in Griechenland Urlaub macht, der weiß das, wo man die Drei-Finger-Inseln da hat, die darunter, da ist die Großstadt Kevala. Das war damals die Stadt, wo Paulus dort angelandet ist. So, jetzt bin ich in Europa und Gott, was nun? Eigentlich hätte er sagen können, ja, das war ja nicht schlecht in Troja, jetzt bleibe ich hier in Neapolis und jetzt versuchen wir mal hier Gottes Reich zu bauen. Aber es war wiederum eine gewisse Unruhe in ihm. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr in euren Herzen eine Unruhe habt, was das Geistige angeht, dann hört nicht auf, Gott zu fragen, was willst du? Und er merkte, es geht weiter. Philippi ist nur ungefähr 14 Kilometer von Neapolis entfernt. Aber man muss über so einen Bergrücken rauf und runter. Man braucht da 4 bis 5 Stunden zu Fuß. Das ist halt doch so 600 Meter Hügel. Und dann macht sich Paulus und Silas auf den Weg, sein Begleiter, und dann gehen sie da hoch. Und ich kann mir vorstellen, wenn als Paulus dann da runtergeht in die philippische Hochebene, dass seine Gedanken kreisen. Er wusste ja, er war ja gebildet, hier in diesem Gebiet gab es mal eine Riesenschlacht, 200.000 Soldaten haben sich die Schädel eingedroschen, 40.000 sind dabei gestorben. Und Philippi war auch so eine Garnisonsstadt. Die Legionäre im Römischen Reich mussten 20 Jahre Dienst tun und nach den 20 Jahren hat man ihnen ein Stück Land geschenkt. Da konnten sie sich niederlassen. Und Philippi war so eine Stadt, wo Land verschenkt wurde. Das heißt, Paulus wusste genau, wenn ich da jetzt hingehe, dann komme ich in eine Gegend, alles hartgesottene, langgediente Krieger, na mal schauen, was uns da erwartet. Macht Laune, weiterzugehen. Ne? So, was erwartete ihn denn? Ich will das mal vorlesen, wenn ihr es nachlesen wollt, Apostelgeschichte 16, ab Vers 22. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen die beiden die Kleider vom Leib reißen und mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie in das Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in den Holzblock ein. Alles klar, ne? Ich war gerade auf dem Weg, Gott zu dienen. Und nun sitze ich hier im tiefsten Loch. Wahrscheinlich hat es gestunken. Auf jeden Fall war es dunkel. Die Füße konnte ich schon mal nicht mal bewegen. Gott, was soll das denn? Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe Gott sehr häufig gefragt, was das in meinem Leben sollte und manchmal war ich auch nicht besonders leise dabei. Da habe ich Gott auch mal angeschrieben, weil ich nicht kapiert habe, warum jetzt diese Situation ist. Ja? Was soll das? Ich wollte dir doch dienen, bin in dieses Land gereist, das du mir gesagt hast. Du! Und jetzt kriege ich Prügel. Ja. Kannst du mir vielleicht sagen, was das soll? In solchen Augenblicken fangen wir an uns selbst zu zweifeln. Und dann fangen wir zusätzlich auch noch an Gott zu zweifeln. Wir wollen raus aus dem, was uns begrenzt, aus unserem Gefängnis. Nun, nicht jeder Gefangene ist ein Krimineller. Und nicht jedes Gefängnis besteht aus Steinmauern und Stahl. Millionen Menschen, und vielleicht gehörst du heute Morgen zu denen, sind nicht von sichtbaren Mauern umgeben und trotzdem sind sie Gefangene. Gefangene in einem Gefängnis, das sie sich selbst geschaffen haben oder das andere geschaffen haben und aus dem sie nicht mehr rauskommen. Und sie sind von Furcht und Enttäuschung, Problemen und Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und von Unglauben gefesselt. Und sie haben keinen Blick mehr für die Freiheit Christi, die er ihnen ja erworben hat. Sie sehen nicht mehr, dass Gott ihnen überfließendes Leben geben will. Wie oft habe ich an meinem Christsein gezweifelt. Es hat doch alles keinen Sinn, wenn das alles so schwer ist. Manchmal sind ganze Gemeinden gefangen, manchmal ganze Städte, manchmal ganze Nationen. Aber es ist Hilfe vorhanden. Ja? Es gibt einen Ausweg aus dem dunkelsten Gefängnis. Es gibt einen Ausweg aus Verzweiflung, einen Ausweg aus Selbstmitleid, das auch so ein Gefängnis ist. Und Wunder können geschehen und Wunder geschehen in unserer Zeit. Und jetzt lese ich Apostelgeschichte 16 weiter. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Also das war jetzt nicht so, Gott, jetzt loben wir dich mal, so großer Gott, nicht so laut, Silas. Nee, das war laut. Alle in diesem Gefängnis haben das gehört. Plötzlich heißt es in Vers 26, bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurden. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert, wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht«, rief Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zellen, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« »Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Hause leben, gerettet«, erwiderte Paulus und Silas. Soweit Gottes Wort. Gefängnisse aller Art werden durch Lobpreis gesprengt. Auch dein Gefängnis, so wie das in Philippi. Lobpreis schafft Veränderung. Lobpreis schafft zunächst in uns eine Veränderung. Falsche Einstellungen werden entlarvt. Verkrampfungen in uns werden in Freude verwandelt. Und du kriegst einen Blick dafür, dass du nicht mehr in diesem Gefängnis leben musst. Freiheit ist etwas Reales. Freiheit ist ewig. Und Freiheit erlangt man durch Lob Gottes. Galater 5, Vers 1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Lass uns doch mal alle sagen, durch Christus bin ich frei geworden. Durch Christus bin ich frei geworden. Jetzt sagt der Paulus weiter, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns nicht wieder versklaven lassen. Es ist also meine Entscheidung. Ich bin frei geworden. Was ist denn Lobpreis? Ist Lobpreis, wenn Jens die Musik anmacht und wir mitsingen? Auch, ja, durchaus. Ich möchte einfach mal ein paar Bibelstellen, die von Lobpreis handeln, vorlesen. Psalm 150, Vers 6 kann man auch singen. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was lebendig ist, lobe den Herrn. Oder Psalm 103 kann man auch singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Epheser 5, Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und mit geistlichen Liedern. Zur Lobpreis gesellt sich immer auch die Anbetung. Psalm 38, ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Psalm 95, ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich in deinem Heiligtum an. Das war Psalm 5. Psalm 95 ist jetzt, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Worum geht's also? Um eins vorwegzunehmen, Lobpreis, Anbetung, manche sagen auf Neudeutsch Worship oder sonst was, ist immer eine Variante, die Gott in den Mittelpunkt stellt. Nicht ich bin im Mittelpunkt, Gott ist im Mittelpunkt. Und in dem Moment, wo ich ihn lobe, in meinem Gefängnis, sag ich Gott, du und dein Heiliger Geist sind mein Beistand und mein Helfer. Und alles, alles um uns herum dreht sich um Gott. Ich habe ja 20 Jahre an der Lobpreisgruppe mitgemacht. Wir sind auch durch Deutschland getourt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, musikalisch waren wir nicht die Besten. Aber in uns war eine Sehnsucht, Gott, unser Lob soll zu dir gehören. Unser Pastor damals, Ingolf Elster, hat gesagt, ich bin mit keiner Gruppe lieber unterwegs als mit euch, weil ich merke euer Herz, ihr wollt Gott einfach alles an Lob geben. Das macht den Unterschied. Ich kann perfekt sein, aber ich transportiere das nicht, dass Gott alle Ehre gehört. Manchmal ist es sogar so, je perfekter ich bin, ja, je mehr klopfe ich mir auf die Schulter. Dabei, von wem kommt denn alles? Was habe ich denn auch alles? Ich habe einen interessanten Text gelesen. Ich habe versucht zu recherchieren, von wem der war. Ich habe es nicht mehr rausgefunden, aber ich hatte mir den damals aufgeschrieben oder kopiert und ich möchte den euch einfach zitieren. Bisschen länger. Es geht hier nicht um das Einstudieren und Vortragen geistlicher Lieder. Es geht vielmehr um mehr als schöne Melodien, ergreifende Chorusse oder wohlklingende Instrumente. Es geht um viel mehr als um das gemeinsame Wirken von Lobpreismusikern oder die Wechselwirkung zwischen Musikern und der Versammlung. Es geht um viel mehr als um Noten, Akkorde, Sound und Technik. Das alles sind Räume in diesem schönen, prächtigen und bunten Haus namens Lobpreis und Anbetung. Räume voller Leben, Räume, die ernst genommen und bezogen werden müssen. Aber was ist das Fundament dieses Hauses? Lobpreis und Anbetung sind in erster Linie Ausdruck einer vitalen und dauerhaften Beziehung zu Gott. Lobpreis und Anbetung ruhen auf dem festen Grund seiner Liebe zu uns und unserer Liebe zu ihm. Sie sind durchdrungen von der Freude über die Erlösung durch Jesus Christus. Sie sind der Ausdruck der Befreiung durch das Werk am Kreuz. Sie werden durch den Heiligen Geist, den wir in unserem Leben Raum geben, lebendig und authentisch. Sie leben auch vom Wunsch Gottes, mit uns fehlbaren Menschen zusammen sein zu wollen. Gemeinschaft heißt Interaktion und in jeder Beziehung kennt man zahllose Möglichkeiten, sich gegenseitig auszutauschen, sein Herz auszuschütten, einander eine Freude zu bereiten und Loyalität und Liebe zuzusichern. Der eigentliche Segen von Lobpreis und Anbetung ist nicht eine bestimmte Erscheinungsform, ein Musikstil oder eine emotionale Kraft, sondern seine geistliche Gewalt, Innigkeit und Gottorientiertheit. Lobpreis und Anbetung entspringen dem Innersten des Menschen. Sie streben nach oben. Sie sind voller Kraft und unwiderstehlich. Sie sind durchwirkt von den Worten der Bibel und theologischer Wahrheit und scheuen sich dennoch nicht, auch einmal unlogisch, forschend und experimentierfreudig zu sein. Lobpreis und Anbetung singen, spielen, tanzen und reden Vielfalt von den Hymnen früherer Epochen bis hin zu dem neuen Lied. Zitat Ende. Psalm 33 sagt, singt dem Herrn ein neues Lied und jubelt ihm zu. Was ist denn das neue Lied? So wie heute das erste Lied, dass wir ab und zu was Neues singen? Nein, das neue Lied ist etwas viel Tieferes. Ich habe mein altes Lied bis zum Erbrechen gesungen. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Oh Gott, ich bin unfähig. Oh Gott, du siehst ja das. Oh Gott. Das ist mein altes Lied. Mein neues Lied ist das, was Paulus und Silas im Gefängnis getan haben. Gott, wir danken dir, dass wir jetzt hier sind. Jo, ich übersetze das mal auf eure Gemeinde. Seid mir nicht böse. O Gott, ich danke dir für meine Gemeinde.
Für was für eine Gemeinde?
Naja, Gott, ich danke dir für meine Gemeinde da im Christushaus.
Oh, was ist das denn für eine Gemeinde?
Ja, Gott, das weißt du doch, das ist die Matthäusgemeinde da, aus dem Mülheimer Verband.
Ach so.
Ja, Gott, und dafür danke ich dir.
Okay. Was zeichnet denn die Gemeinde aus?
Ja, Gott, aber ich danke dir.
Für was dankst du mir denn?
Ja, dass es uns immer noch gibt.
Okay. Und für was dankst du mir noch?
Ich weiß nicht, was ich nenne. Willst du mir vielleicht danken für die Größe der Gemeinde?
Aber Gott, wir sind doch gar nicht groß.
Ja, dann dank mir trotzdem.
Wie?
Dass wir nur so ein Haufen sind? Dafür soll ich dir danken?
Mach's doch einfach mal.
Na Gott, okay. Ich danke dir, dass wir nur noch so wenig sind.
Merkt ihr was? Das ist ein neues Lied.
Ja, das singst du nicht so oft. Aber das ist das, was genau Gott verherrlicht. Weil wer baut seine Gemeinde?
Guido, bist du das?
Ich auch nicht.
Gott baut seine Gemeinde. Und wir danken ihm für alles, was er tut. Das ist das neue Lied. Gott, du bist so wunderbar.
Die Bibel zeigt uns auf jeder Seite seine Attribute, seine Schönheiten, seine Vielfalt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir manchmal schlicht sprachlos von dem, was Gott wirklich ist.
Gott lacht mit uns, er freut sich mit uns, er hat Sehnsucht. Gott tanzt und er frohlockt, er jubelt und ist betrübt und er liebt.
All das lässt uns doch erahnen, wie vielschichtig auch unser Lob zu Gott sein kann.
Wenn ich im Auto eingeschlafen bin, dann zeugt das von einer gewissen Kraftlosigkeit, oder? Aber ich muss doch nicht bei meiner Kraftlosigkeit stehen bleiben. Ich kann raus und ich kann sagen, Gott, ich preise dich auch über meine körperliche Schwäche.
Kannst du doch nicht.
Doch,
das ist doch eine Lüge.
Nee, ich preise ihn, denn er ist meine Stärke.
Vor um die 60 Jahre, das muss Anfang des letzten Jahrhunderts gewesen sein. Da gab es einen Gefangenenwärter oder Aufseher, lasst mich das mal so sagen. Der war schon 11 Jahre in seinem Job und er hat eigentlich erwartet, irgendwann wird er das nicht überleben. Das ging nämlich ziemlich heftig zu in dem Gefängnis, in dem er Aufseher war. Und er hat immer erwartet, irgendwann sticht ihm mal jemand so ein Messer in den Rücken und dann ist Schluss. Eines Tages war er dran und hat beaufsichtigt, wie die Gefangenen Essen gekriegt haben. Und an dem Tag war das Essen schlechter, als es sowieso schon war. Und dann kommt ein Gefangener mit seinem Teller, lässt sich den Teller auffüllen und er hört, wie dieser Gefangene sagt, preis dem Herrn. Lächelt und geht mit seinem Teller an seinen Platz. Und er dachte, was wird das denn jetzt? Will der mich veräppeln? Der hat doch was vor. Der gaukelt mir doch jetzt was vor und irgendwann, den werde ich beobachten. Und dann hat er den beobachtet und sieht, wie er sich neben einen anderen sitzt und sie unterhalten sich über das Essen und der andere horcht einfach zu. Am nächsten Tag war der zweite Gefangene zu einer Arbeit eingeteilt, die alles andere, was schön war. Der musste tatsächlich die Klos schrubben. Auch nicht so angenehm, ne? Und er begleitet den Gefangenen zu den Aborten und hört, wie dieser Mann sagt, preis dem Herrn. Er dachte, hallo, wo bin ich denn jetzt hier? Der eine für schlechte Essen, der andere für schlechte Arbeit. Und dann sagt er, dem muss ich nachgehen. Sagt er, warum hast du jetzt Preis dem Herrn gesagt? Was sagt er, kann ich dir sagen. Mein Mitgefangener, das war der Preis dem Herrn beim Essen gesagt, hat mir ein Buch gegeben. Und in dem Buch habe ich gelesen, wie viel schöner unser Leben wird und wie sich Gott unser erbarmt, wenn wir ihn für alles loben. Sagt er, zeig mal das Buch. Dann hat der Gefangene ein Buch gegeben, da war tatsächlich ein Stempel drinnen von der Gefängnisbücherei. Also das war ganz offiziell. Und dann hat der Wärter, der Aufseher, dieses Buch selbst gelesen. Das war schon total zerfleddert, zerpflückt. Überall nur noch zusammengehalten mit Bindfäden und so. Und hat gemerkt, was da drinnen steht. Über Gott und seine Liebe und alles. Das ist ja wahr. Und dann hat er angefangen, über seinen schlechten Job Gott zu danken. Und über kurz oder lang war dieser ganze Zellenblock dabei und alle haben den Herrn gepriesen und gelobt. Ob der Aufseher noch Angst hatte um sein Leben? Lobpreis schafft Veränderung. Seid ihr noch offen für weitere Geschichten? Ihr wisst ja, ich erzähle manchmal viel zu viel Geschichten. In der Zeit, als die Autos noch voll Chrom geblitzt haben, schöne alte Autos, ja, muss man sagen. Ja, du nickst auch. Ja, das war schon ein Hingucken. Da war einer in einem Automobilwerk, der hatte den Job, wenn die Autos vom Band gelaufen sind, die mit Wachs einzupolieren, damit sie bei der Überführung dorthin, wo sie verkauft worden sind, keinen Schaden erleiden. Und er hatte so eine Poliermaschine und hat da das Auto poliert und plötzlich hat er einen Fehler gemacht und ist zu sehr an so eine Chromleiste rangekommen. Und die Chromleiste löst sich und schlingt sich so um die Poliermaschine und das Ende immer auf seine Hand. Ihr wisst, ein Problem kommt selten allein, sagt man. Ja? Das Problem war, seine Poliermaschine war der Schalter kaputt. Die ließ sich nicht am Schalter ausschalten. Und er wusste intuitiv, wenn ich die jetzt einfach loslasse, dann schlägt dieses Ding so vielleicht mir ins Gesicht oder sonst was, ich bin tot. Dann ist er mit dieser Maschine zum Stecker gelaufen und immer baff, 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 baff auf die Hand. Hat den Stecker gezogen und er hat gedacht, Trümmerbruch ohne Ende. Ist natürlich ins Krankenhaus gekommen, sie haben ihn geröntgt. Und während der ganzen Zeit, wo dieses Endstück auf seine Hand geschlagen hat, er sagt, ich weiß nicht wieso, aber es war in meinem Herzen. Ich habe immer nur gesagt, preis dem Herrn, preis dem Herrn, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Und dann fragte der Arzt nach dem Röntgen, hatten Sie schon mal eine Verletzung an dieser Hand? Nee, sagt er. Doch, sagt der Arzt, müssen Sie. Ich entdecke hier einen gravierenden Trümmerbruch, der aber vollständig geheilt ist. Preist du mir? Manchmal braucht die Hilfe Millisekunden, bis Gott eingreift. Lobpreis schafft Veränderungen. Ihr müsst mir helfen. Früher habe ich gerne eine Geschichte erzählt, die mich tief berührt hat. Und es kann sein, dass ich die bei euch auch schon erzählt habe. Ich weiß es nur nicht mehr. Ich habe nachgeguckt in meinen Aufzeichnungen. Dank der Elektronik geht das ja ein bisschen. Ich habe es nicht gefunden, dass ich es bei euch erzählt habe. Die Geschichte von Frank Folio, dem Leiter der Geschäftsleute in Italien. Habe ich die mal erzählt? Wenn nicht, hört ihr sie zum zweiten Mal. Also Frank Folio war der Leiter, der internationale Direktor von den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums in Italien, der nationale Leiter. Und seine 19-jährige Tochter hatte einen schweren Autounfall, der dafür sorgte, dass ein Teil ihres Gehirns wirklich, also zack, weg. Und sie kam in eine geschlossene Nervenheilanstalt, eine Anstalt für absolut hoffnungslose Fälle. Und Frank hat sie einmal in der Woche besucht. Aber könnt ihr euch vorstellen, er, ein Diener Gottes und seine Tochter, und er hat zu Gott gesagt, du kannst kein Gott der Liebe sein. Ich würde nicht zulassen, dass meiner Tochter sowas passiert, wenn ich die Macht hätte, das zu verhindern. Du könntest sie heilen, aber du tust es nicht. Liebst du die Menschen weniger als ich? Offensichtlich ja. Und jedes Mal, wenn er so dachte, es ist verständlich, was stieg in ihm hoch? Zorn. Und eines Tages fuhr er wieder zu dieser Nervenheilanstalt und plötzlich merkte er eine Stimme in ihm, die zu ihm spricht, Frank, preise mich. Wieso soll ich dich preisen? Preise mich, du fährst zu deiner Tochter, preise mich, dass deine Tochter krank ist. Niemals, das würde ich nie tun. Seien wir ehrlich, sind wir nicht alle so? Dann fuhr er auf den Parkplatz der Klinik und wieder, preise mich. Ja, ich preise dich, Gott. Preis mich, dass deine Tochter in dieser Klinik ist. Das. Und ehe er noch aus dem Auto ausstieg, hat der Heilige Geist so in ihm gewirkt, dass er gesagt hat, ich will dich ja preisen, aber du musst mir helfen. Und dann ging er den langen Flur entlang bis zu dieser letzten geschlossenen Tür, wo man klingeln muss, um reinzukommen. Und der Geist Gottes war da, preise mich, dass deine Tochter genau hier ist. Gott, du nervst. Gott, ich preise dich, dass meine Tochter genau hier ist. Ich weiß, dass du sie mehr liebst, als ich es je könnte. Und dann ging die Tür auf und er hörte am anderen Ende vom Flur, Papa, Papa, wo ist mein Papa? Ich will zu meinem Papa. Und seine Tochter kommt ihm vollständig geheilt entgegen. Leute, das sind keine Märchen. Das ist unser Jesus. Er möchte die meiste Ehre kriegen. Er möchte, dass wir wegschauen von uns, von unseren Unmöglichkeiten, auch von den Situationen, die wir, weil andere unmöglich waren, zu uns durchgelebt haben. Er möchte, dass wir Hass, Selbstmitleid, Zorn ihm vors Kreuz legen und sagen, für all die Situationen in meinem Leben preise ich dich. Ich preise dich für meine kleine Gemeinde. Ich preise dich für mein schwaches Bankkonto. Ich preise dich für meine schlechte Gesundheit. Ich preise dich. Du bist mein Gott. Ich habe fertig.